Sehr, sehr gut. Ich bin bereit. Und dann lass uns doch anfangen, denn ich habe einige Nachrichten für euch vorbereitet. Lass uns da doch mal reingehen. Der Kampf gegen den Kapitalismus hat begonnen. Zumindest, wenn man diesem Bericht aus der Tagesschau hier glauben kann. Orcas versenken Yacht an der Straße von Gibraltar. Die Natur schlägt zurück. Seit 2020 werden immer wieder Zwischenfälle mit Orcas an der Straße von Gibraltar gemeldet. Nun hat eine Gruppe von Tieren eine 15-Meter-Yacht versenkt. Die Besatzung wurde gerettet. Experten gibt das Verhalten Rätsel auf. Der antikapitalistische Kampf der Orcas. Spanischen Medienberichten zufolge haben erneut Orcas eine Segeljacht in der Nähe von Gibraltar versenkt. Die beiden Besatzungsmitglieder der 15-Meter-Yacht, Alboran Cognac, hätten am Sonntag vor Kap Spartel in Marokko am südlichen Eingang zur Straße von Gibraltar zunächst dumpfe Schläge gegen den Rumpf wahrgenommen, berichteten mehrere Medien. Als das Wasser in das Boot eingedrungen sei, hätten die Segler einen Notruf gesetzt. Von Spanien aus sei ein Hubschrauber gestartet worden, zudem sei in der Nähe von fahrenden Tanker MT Losco gebeten worden, der Alboran Cognac zu Hilfe zu eilen, schrieb die spanische Zeitung. Eine Stunde später seien die Schiffbrüken von dem Tanker wohlbehalten an Bord genommen worden. Die Yacht habe man aber nicht bergen können, sie sei kurz darauf gesunken. Experten gehen davon aus, dass die Orcas, die die Alban Cognac gerammt haben, zu einer Gruppe von 37 Meeressäugern gehören, die zwischen der Iberischen Halbinsel und der Straße von Gibraltar leben. Seit 2020 wurden dort hunderte von Zwischenfällen mit den Tieren registriert. Obwohl stets von Attacken die Rede ist, sprechen Forscher lieber von Interaktionen. Also das denke ich mal, die Interaktion mit dem Kapitalmarkt ist das. Da der Grund für dieses Verhalten, das nur in diesem Seegebiet beobachtet wird, nicht bekannt sei. Es sei möglich, dass die Tiere nur spielen wollen. Es könne aber auch die Reaktion auf ein negatives Erlebnis mit einem Schiff sein. Ich denke, das ist die Orca-RAF, die sich da manifestiert. Das ist doch eindeutig. Antikapitalistische Orcas, die den freien Markt angreifen. Eieiei. Orca-F. So ist es. So ist es. Vier Schwerbewaffnete befreien Drogenboss Die Fliege. In Frankreich würden während eines Gefangenentransports mehrere Polizisten getötet. Der Häftling ist auf der Flucht. Ein Häftling hat nach einem Überfall auf einen Gefangenentransport die Flucht ergriffen. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe von Rouen in der Normandie nahe einer Mautstelle. Wie BBC berichtet, wurden zwei Polizisten und drei weitere Beamte schwer verletzt. Mindestens einer der Verletzten schwebt in Lebensgefahr, wie Le Monde unter Berufung auf den Justizminister Dupont Moretti schreibt. Eine Polizeiquelle hat laut dem Blatt von einem dritten Todesopfer berichtet, bestätigt ist das allerdings noch nicht. Der Transporter soll sich auf dem Weg von einem Gerichtstermin zum Gefängnis Vreux befunden haben, als die Unbekannten gegen 11 Uhr angriffen. Die Autobahn A154 ist aufgrund des Überfalls in beide Richtungen gesperrt. Der Angriff wurde von einem Kommando aus mehreren Tätern ausgeführt, die zwei Fahrzeuge nutzten. Insgesamt sollen es vier Täter gewesen sein, die mit Maschinengewehren bewaffnet waren. Das berichtet der Mirror. Eines der Fahrzeuge wurde kurz nach der Tat abgebrannt gefunden. Bei den flüchtigen Sträflingen soll es sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge um den Boss einer kriminellen Gruppe handeln. Er soll unter anderem wegen Drogendelikten, Einbruchs und versuchtem Mord verurteilt worden sein. Der 30-jährige Mann soll unter dem Namen Die Fliege bekannt sein. Der Mann soll der Leiter eines Drogennetzwerks in Paris sein und werde als äußerst gefährlich eingestuft, wie Le Parisien unter Berufung auf eine Polizeiquelle berichtet. Bestätigt ist das allerdings noch nicht. Nach Angaben des französischen Justizministers wurde die Krisenstab des Justizministeriums einberufen, um über die Situation zu beraten.
Digga.
Übel krass. Also eine milde Warnung für Leute in Frankreich. Oh. Sozialpolitik. Scholz fordert die Mindestlohnanhebung auf 15 Euro. Bundeskanzler Scholz fordert eine Anhebung des Mindestlohns auf bis zu 15 Euro. Die Kritik an seinem Vorstoß ließ nicht lange auf sich warten. Na, wer sagt, wer hat was dagegen? 15 Euro Mindestlohn? CDU und Arbeitgeber werfen ihm Einmischung in die Unabhängigkeit der Mindestlohnkommission vor. Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich für eine schrittweise Erhöhung des Mindestlohns auf 15 Euro ausgesprochen. Zitat: Ich bin klar dafür, den Mindestlohn erst auf 14 und dann im nächsten Schritt auf 15 Euro anzuheben, sagte Scholz dem Magazin Stern. Gleichzeitig übte er Kritik an Mindestlohnkommission. Die Arbeitgeber haben nur auf eine Mini-Anpassung beharrt. Außerdem hätten sie mit der Tradition gebrochen, einvernehmlich zu entscheiden, so der SPD-Politiker. Aktuell ist vorgesehen, den Mindestlohn im kommenden Jahr von derzeit 12,41 Euro auf 12,82 Euro anzuheben. Die Höhe wird von den dazugehörigen Kommissionen festgelegt, in der Sozialpartner vertreten sind. 2022 hatte ihn die Regierung in dem bisher einmaligen Schritt per Gesetz auf 12 Euro angehoben. Ein zentrales Wahlversprechen von Scholz von der vergangenen Bundestagswahl. Damit haben wir die größte Gehaltsverbesserung seit Jahren für Beschäftigte im Niedriglohnsektor geschaffen. Scholz' Vorstoß stieß umgehend auf Kritik. Die CDU-Bundestagsabgeordnete und Chefin des Mittelstands- und Wirtschaftsunion MIT. Mittelstand und Wirtschaft, das geht Hand in Hand. Gitta Connemann sagte dem Magazin Spiegel, der Kanzler bereite den nächsten Wortbruch vor und setze sich an die Spitze des politischen Überbietungswettbewerbs. Auch der Arbeitgeberverband BDA warf Scholz eine zu starke Einmischung vor. Wenn jemand einen Tabubruch begeht, dann der Bundeskanzler, sagte BDA-Präsident Rainer Dulger. Wenn Politik und Gewerkschaften weiter die Verhandlungen zum Mindestlohn in der Presse führten, könne man die Mindestlohnkommission auch gleich auflösen. Für Wirtschaft und Arbeitsplatzsicherheit und Tarifautonomie sei es brandgefährlich, aus wahlkampftaktischen Gründen den Druck auf die Mindestlohnkommission stetig zu erhöhen. Tja, es wirkt fast so, als hätten die Arbeitgeber keinen Bock, Mindestlohn zu erhöhen. Warum ist denn das so? Warum ist denn das so? Warum ist denn das so komisch? Keine Ahnung. Gerade im Niedriglohnbereich weiß ich nicht, warum das so ist. Naja, ich werde mir nichts dabei denken. Investitionsbedarf. Schlechte Straßen, marode Schulen. Der Investitionsbedarf im Land steigt in den nächsten Jahren auf 600 Milliarden Euro. Führende Ökonomen sehen nur einen Ausweg. Am Anfang ist es vielleicht nur ein kleines Schlagloch. Aber wenn jahrelang tonnenschwere LKWs darüber brettern, ist es irgendwann die gesamte Kreuzung. Und die Kosten haben sich um ein Vielfaches erhöht. Zwei der bekanntesten Ökonomen Deutschlands haben der Bundesregierung jetzt vorgerechnet, was passiert, wenn der Staat nicht investiert und Straßensanierung, Stromnetzausbau, Schulneubauten auf die lange Bank schiebt. Michael Hüter, Direktor des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft und Sebastian Dullien, Rektor des gewerkschaftsnahen Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung, schätzen den öffentlichen Investitionsbedarf in Deutschland in den kommenden 10 Jahren inzwischen auf 600 Milliarden Euro. Wie verteilt sich das? Klimaschutz, das beinhaltet Gebäudesanierung und Netzaufbau in Höhe von 200 Milliarden Euro. Kommunen, das bedeutet Straßen, Schulen, in Höhe von 177 Milliarden Euro. Ausbau des Schienennetzes in Höhe von 60 Milliarden Euro. Bundesfernstraßen, Investitionsstau in Höhe von 39 Milliarden Euro. Der staatliche Anteil an Wohnungsbau, Investitionsstau und Rückstand in Höhe von 37 Milliarden Euro. Sanierungsbedarf der Hochschulen, Rückstau in Höhe von 35 Milliarden Euro. Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs, aktueller Rückstand 29 Milliarden Euro. Kommunale Ausgaben für die Klimaanpassung, aktueller Rückstand 13 Milliarden Euro. Ausbau von Ganztagsschulen, Rückstand von 7 Milliarden Euro. Demnach kostet allein die Investition in neue Strom- und Wasserstoffnetze und in den Ausbau der erneuerbaren Energien rund 200 Milliarden Euro. Zudem müssen Kommunen eine lange Liste an bereits zugesagten Projekten abarbeiten. Der Bau von Schulen, Straßen wird Städten und Gemeinden geschätzt rund 177 Milliarden Euro kosten. Und so geht es weiter vom Ausbau von Autobahnen über öffentlichen Nahverkehr bis hin zu Ganztagsschulen. Die Summe bezieht sich nur auf die nötigen Investitionen des Staates, um die Daseinsvorsorge zu gewährleisten und den Standort Deutschland wettbewerbsfähig zu halten. 600 Milliarden Euro und wir haben eine Regierungspartei in einer Koalition, die die Schuldenbremse nicht reformieren will. Es ist zum Mäusemelken oder zum Hühnermelken. Das ist ein Artikel aus der Zeit. Ein russisches Gesetz in Georgien wurde verabschiedet. Verbaut sich Georgien den Weg in die EU? Seit Wochen wird dagegen protestiert, jedoch ohne Erfolg. Das Parlament von Georgien hat das russische Gesetz gebilligt. Worum es darum geht und was darin kritisiert wird, jetzt hier. Mit wochenlangen Massendemonstrationen konnten die Georgierinnen und Georgier im vergangenen Jahr nur knapp ein Gesetz abwenden, das die Arbeit zivilgesellschaftlicher Organisationen einschränken sollte. Der Wurf galt als gescheitert, bis die Regierung ihn im April unter anderen Namen erneut einbrachte. Seitdem füllen sich die Straßen der georgischen Hauptstadt Tbilisi wieder mit Protestierenden. Sie versuchen, das russische Gesetz zu verhindern. Auch Warnungen aus Brüssel und den USA halfen nicht. In einer dritten und letzten Lesung billigten die Abgeordneten des georgischen Parlaments das umstrittene Gesetz mit großer Mehrheit. Worum es in dem Gesetz geht und was ist das eigentlich? Das nun Transparenzgesetz zur ausländischen Einflussnahme betitelte Gesetz sieht neue Regelungen für Nichtregierungsorganisationen und Medien vor. Wenn diese zu 20% oder mehr aus dem Ausland finanziert werden, müssen sie sich als sogenannte Vertreter von Interessen ausländischer Kräfte registrieren. Zudem müssen sie über die Herkunft ihrer Finanzen Rechenschaft ablegen. Die Regierung begründete dies mit größerer Transparenz. Das Gesetz betrifft den Großteil der zivilgesellschaftlichen Organisationen in Georgien. Das von Tbilisi ansässige Society Civil Institute schätzt, dass 95% der NGOs finanzielle Unterstützung aus dem Ausland erhalten. Viele Projekte zur Demokratieförderung in der ehemaligen Sowjetrepublik arbeiten mit Geld aus EU-Staaten oder den USA. Und jetzt gibt es eine umfangreiche Offenlegungsrichtlinie für NGOs in Georgien. Diese müssen gegenüber den Behörden angeben, von wem sie Geld erhalten haben, wie hoch die Summe sind und wofür sie diese verwenden. Ändern würde sich aufgrund des Gesetzes vor allem die öffentliche Sichtbarkeit von Finanzflüssen und dass sich die Organisationen als sogenannte Einflussagenten registrieren lassen müssen. Kritiker und Kritikerinnen bezeichnen das den Entwurf als russisches Gesetz. Denn es ähnelt dem Gesetz, das die russische Regierung im Jahr 2012 verabschiedet hatte. Mit dem sogenannten Ausländische Agentengesetz stoppt die seitdem ausländischen Geldflüsse und verfolgt pro-westliche Kräfte. Auch diskreditiert sie Regierungskritiker aus NGOs und Zivilgesellschaft als aus dem Ausland gesteuert. Marcel Rötig von dem Friedrich-Ebert-Stiftung befürchtet eine ähnliche Entwicklung in Georgien. Sollte der Gesetzesentwurf in Kraft treten, vor allem wegen des Wortlauts. Der Gesetzestext lese sich weniger wie ein Versuch, mehr Transparenz zu schaffen, sondern eher wie eine Regelung, Organisationen als Vertreter fremder Mächte zu verleumden. Eine Umweltschutzorganisation, die finanzielle Hilfen aus Schweden bekomme, müsse sich aufgrund des Gesetzes als Vertreter schwedischer Interessen ausweisen. Die Arbeit von NGOs im Allgemeinen würde dadurch stigmatisiert und bedroht. Das könnte Probleme für Georgien auf dem Weg zur Europäischen Union sein, denn mit so einem Gesetz wird man sicherlich nicht Rahmenbedingungen rund um die Beitrittsbekundung einhalten können. Aber das ist ja etwas, was in Zukunft passiert. Ich wollte dich nur auf dem Laufenden halten. Handelsstreit. USA wollen Zölle auf Produkte auf China erhöhen. Peking droht mit Konsequenzen. Nach der Ankündigung der neuen Strafzölle hat China den USA mit Konsequenzen gedroht. Washington müsse seine Praktiken sofort korrigieren und die Zölle aufheben, heißt es in einer Mitteilung des Handelsministeriums in Peking. China werde entschlossen Maßnahmen ergreifen, um seine eigenen Rechte und Interessen zu verteidigen. Die USA wollen nach Angaben des Weißen Hauses, das ist insane, listen to this, nach Angaben des Weißen Hauses auf chinesische Produkte wie Halbleiter, Mineralien, medizinische Produkte und Elektrofahrzeuge Zölle deutlich anheben. Für Elektroautos, nur für Elektroautos, sollen die Zölle beispielsweise von 25% auf 100% angehoben werden. Washington wirft China vor, seine Industrie in diesem Bereich mit hohen Subventionen zu unterstützen. Die EU-Kommission reagierte zurückhaltend auf die neuen US-Zölle gegen Elektroautos aus China. Die Behörden nehmen die Entscheidung der Amerikaner zur Kenntnis und prüfen, welche Auswirkungen diese auf die EU haben könnte, sagte eine Kommissionssprecherin in Brüssel. Und man kann sagen, dass das ein Schritt ist, der krank und drastisch erscheint, aber angesichts der harten Marktbedingungen und der Einflussnahme Chinas im Kontext der Situation der potenziellen nächsten Konflikte, finde ich es berechtigt. Also, I'm sorry, aber ich stehe nicht pro China hier. Also in keiner Form, ich bin... Was das angeht, denke ich, dass das ein Schritt ist, der absehbar ist. Ist sehr hoch, aber holy fuck, Alter, 100% schon extrem. Ich weiß nicht, ob wir in Europa damit rechnen können, dass ähnliche Strafzölle, da wird ja auch immer drüber geredet, oder in Deutschland jetzt sagen wir mal so, Strafzölle sich entfalten. Aber das Mindset dahinter ist zumindest nicht unberechtigt. Denn gerade als jemand, der das vielleicht ihr mitbekommen habt in Deutschland, der das mitbekommen habt, ihr werdet sicherlich die Abhängigkeit von fossilen Brennträgern, von einem autokratischen Verbrecherstaat noch sehr gut in Erinnerung haben. Und das ist, etwas, was man eventuell in etwas, das man eventuell nicht erneut reinschlittern sollte. Das habe ich aus der Tagesschau. Maximilian Krah kandidiert nicht mehr für den AfD-Vorstand. Wegen der Festnahme einer seiner Mitarbeiter steht der AfD-Europapolitiker Maximilian Krah unter Druck. Aus dem Bundesvorstand der Partei will er sich nun zurückziehen. Der Spitzenkandidat der AfD zur Europawahl, Krah, will künftig nicht mehr Teil der AfD-Parteiführung sein. In einer Sitzung des Bundesvorstands am Montagabend habe er dies angekündigt, bestätigt ein Sprecher von Parteichef in Alice Weidel. In der Sitzung wurde demnach gefragt, wer nicht mehr für das Spitzengremium kandidieren wolle, das Ende Juni beim Parteitag neu gewählt werde. Sowohl Krah als auch der stellvertretende Schatzmeister der Partei, Weil, sowie Clemens hätten sich dafür erklärt. Der AfD-Vorstand hat 14 Mitglieder, dazu kommt Gauland als Ehrenvorsitzender, der alte Faschist. Die AfD-Spitze habe Krah deutlich gemacht, sich aus dem Vorstand zurückzuziehen. Darauf angesprochen, sagte Chefin Weidel, sie habe vorher keine Gespräche mit ihm geführt. Zitat:
Ich denke mal, dass das eine rein persönliche Entscheidung von ihm gewesen ist, sagte Weidel.
Darum gebeten, wieder für das AfD-Spitzengremium zu kandidieren, wurde Krah aber auch nicht. Schrupalla sagte auf eine entsprechende Nachfrage, es brauchen keine Aufforderungen, Zitat:
Länger zu machen oder sonstiges, das ist jedem seine eigene persönliche Entscheidung.
Ja, ich kann das nur so wiedergeben, wie es hier geschrieben wird. Gut. So viel dazu und jetzt noch eine letzte Nachricht. Der letzte Artikel, den ich für euch habe, ist der mit Abstand verheerendste an dieser Stelle. Schärfere EU-Asylregeln nach jahrelangem Streit endgültig beschlossen. Asylverfahren an den Außengrenzen und erleichterte Abschiebung. Der Ministerrat hat die Neuregelung des EU-Asylrechts final verabschiedet. Die Reform bleibt umstritten. Die EU-Asylreform ist nach fast 10-jähriger Debatte endlich beschlossen. Die EU-Staaten stimmten den Plänen, die unter anderem schnelle Asylverfahren an den Außengrenzen vorsehen, in Brüssel zu, wie der Rat der Europäischen Union mitteilte. Die EU will mit der Reform die Migration nach Europa besser steuern. Hauptankunftsländer wie Italien oder Griechenland sollen damit entlastet werden. Migrantinnen und Migranten mit geringen Aufnahmechancen sollen durch Asylverfahren an den EU-Außengrenzen künftig an der Weiterreise gehindert und von Grenzlagern aus direkt abgeschoben werden. Das bedeutet, da werden jetzt eine Menge Morias aufgemacht in Griechenland, in Italien, und die werden direkt von dort wieder abgeschoben. On the spot. Die Unterbringung erfolgt unter haftähnlichen Bedingungen für maximal 3 Monate. Im Krisenfall, was auch immer der Krisenfall ist, könnte dieser Zeitraum verlängert werden. Auch Familien mit Kindern müssen diese Verfahren durchlaufen. Die Bundesregierung hatte sich vergeblich für eine Ausnahme für sie eingesetzt. Nach der Neuregelung können Mitgliedsländer Migranten im Fall eines negativen Asylbescheids zudem in sichere Drittstaaten wie Tunesien oder Albanien zurückschicken, in denen sie dann Asyl beantragen müssen. Allerdings müssen die Geflüchteten eine Verbindung zu dem Drittstaat haben, in den sie abgeschoben werden, etwa durch Angehörige oder ein Studium. Menschenrechtsorganisationen kritisieren die Asylreform seit Monaten. Sie eröffnet die Möglichkeit, dass Mitgliedstaaten sich weitestgehend aus dem Flüchtlingsschutz zurückzögen, indem sie Nachbarländer oder andere Staaten entlang der Fluchtrouten als sicher einstuften, teilte Pro Asyl mit. Das werde dazu führen, dass Menschen, die nach Europa geflohen sind, ohne Prüfung ihrer tatsächlichen Fluchtgründe in diese Länder abgeschoben werden. Die neuen Asylregeln treten mit der Veröffentlichung im EU-Amtsblatt in Kraft. Danach haben die Mitgliedsländer 2 Jahre Zeit, um sie national umzusetzen. Laut EU-Innenkommissarin Ylva Johansson haben einige Mitgliedstaaten bereits mehr oder weniger mit der Umsetzung begonnen. Die EU-Asylagentur verzeichnete vergangenes Jahr rund 1,1 Millionen Anträge, den höchsten Stand seit 2016. Rund 330.000 entfielen auf Deutschland. Ladies and Gentlemen, this is the moment, wo ich euch sagen kann, die Festung Europas wird gebaut. Das ist ein erstes Stück Fundament, das ist die Grundlage. Das ist das, hier wird jetzt ein Fundament der Festung Europas gebaut. Und das vor unser aller Augen. In absehbarer Zeit, in den nächsten 2 Jahren, vielleicht sogar schon früher, wahrscheinlich früher, werden an den europäischen Außengrenzen mit Fokuspunkt auf Italien und Griechenland Lager entstehen, die aussehen werden wie Moria damals, in denen haftähnliche Zustände für Menschen, Familien mit Kindern, allen Geflüchteten widerfahren und die dann nach Prüfung, wo auch immerhin, abgeschoben werden. Das ist eine Tragödie. Wenn man das in den Outcome vor 10 Jahren prognostiziert hätte, also genau so, das wäre unvorstellbar gewesen. Aber der gesellschaftliche Rechtsruck findet statt und er ist so stark manifestiert, dass es für viele Leute das ganz normal ist. Vollkommen normal. Diese Entwicklung ist vermutlich kaum mehr aufzuhalten. Das ist schlimm, das ist wirklich schlimm. Ich finde das schlimm.